Genau, wir sind heute im Jeremia. Wie gesagt, die ökumenische Bibellese, die geht offiziell auch durch die Apokryphen durch. Da ist für die Evangelischen eine Alternative angegeben. Und da sind wir jetzt seit September im Jeremia. Der geht auch noch bis ungefähr Mitte Oktober und da kommen auch noch die Klagelieder von Jeremia. Wir sind im Kapitel 28 und da lesen wir heute auch tatsächlich das ganze Kapitel von 1 bis 17. Und keine Sorge, wenn wir es jetzt lesen und da ein paar Namen drin sind, die ihr nicht gleich einsortieren könnt, versucht einfach mal, ich sag mal, dem zu folgen, was hier so passiert. Und die Namen, die braucht ihr nicht genau, nicht ganz beachten, da kommen wir dann nachher noch auf die wichtigen, auf die gehen wir ein. In demselben Jahr, im Anfang der Herrschaft Zedekias, des Königs von Juda, im fünften Monat des vierten Jahres, sprach Hanania, der Sohn Assurs, ein Prophet von Gibeon, zu mir im Hause des Herrn in Gegenwart der Priester und des ganzen Volks. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels. Ich habe das Joch des Königs von Babel zerbrochen. Ehe zwei Jahre um sind, will ich alle Geräte des Hauses des Herrn, die Nebukadnezar, der König von Babel, von diesem Ort weggenommen und nach Babel geführt hat, wieder an diesen Ort bringen. Auch Jechonja, den Sohn Joachims, den König von Juda, samt allen Weggeführten aus Juda, die nach Babel gekommen sind, will ich wieder an diesen Ort bringen, spricht der Herr. Denn ich will das Joch des Königs von Babel zerbrechen. Da sprach der Prophet Jeremia zu dem Propheten Hanania in Gegenwart der Priester und des ganzen Volks, die im Hause des Herrn standen, und sagte: Amen, der Herr tue es so. Der Herr bestätige dein Wort, das du geweissagt hast, dass er die Geräte aus dem Hause des Herrn von Babel wiederbringe an diesen Ort und alle Weggeführten. Doch höre dies Wort, das ich vor deinen Ohren rede und vor den Ohren des ganzen Volks. Die Propheten, die vor mir und vor dir gewesen sind von alters her, die haben gegen viele Länder und große Königreiche geweissagt von Krieg, von Unheil und Pest. Wenn aber ein Prophet von Heil weissagt, ob ihn der Herr wahrhaftig gesandt hat, wird man daran erkennen, dass sein Wort erfüllt wird. Da nahm der Prophet Hanania das Joch vom Nacken des Propheten Jeremia und zerbrach es. Und Hanania sprach in Gegenwart des ganzen Volks: So spricht der Herr, ebenso will ich zerbrechen das Joch Nebukadnezars, des Königs von Babel, ehe zwei Jahre um sind, und es vom Nacken aller Völker nehmen. Und der Prophet Jeremia ging seines Weges. Aber das Herrn Wort geschah zu Jeremia, nachdem der Prophet Hanania das Joch auf dem Nacken des Propheten Jeremia zerbrochen hatte. Geh hin und sage Hanania: So spricht der Herr. Du hast hölzerne Jochstangen zerbrochen, so hast du nun eiserne Jochstangen an ihre Stelle gesetzt. Denn so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels: Ein eisernes Joch habe ich allen diesen Völkern auf den Nacken gelegt, dass sie untertan sein sollen Nebukadnezar, dem König von Babel, und ihm dienen, und auch die wilden Tiere habe ich ihm gegeben. Der Prophet Jeremia sprach zum Propheten Hanania: Höre doch, Hanania, der Herr hat dich nicht gesandt, aber du machst, dass dieses Volk sich auf Lügen verlässt. Darum, so spricht der Herr: Siehe, ich will dich vom Erdboden nehmen, dies Jahr sollst du sterben, denn du hast sie mit deiner Rede vom Herrn abgewendet. Und der Prophet Hanania starb im selben Jahr im siebenten Monat. So, an und für sich eine spannende Begebenheit, ne? Zwei Propheten treffen aufeinander im Tempel in Jerusalem und der eine behauptet jetzt Dinge, die gar nicht zu dem passen, was der andere die ganze Zeit gesagt hat. Und nur einer von den beiden kann ja wirklich die Worte Gottes weitergeben. Ja, es kann ja nicht sein, dass Gott durch zwei Leute widersprüchliche Dinge von sich gibt. Einer von den beiden muss ein falscher Prophet sein. Und auch ohne die geschichtlichen Hintergründe zu kennen, kann man diesem Text verhältnismäßig gut folgen. Ja, also der eine behauptet was, der andere sagt, das passt aber nicht so ganz. Dann sagt er, nö, das stimmt so. Und Gott bestätigt dann den, der widersprochen hat, und schließlich stirbt der falsche Prophet. So. Das ist also prinzipiell mal nachzuvollziehen, auch ohne dass man den ganzen Hintergrund genau kennt. Aber um die Bedeutung von diesem Text eben richtig zu verstehen, ist es wichtig, ein bisschen ausführlicher in die damalige Situation einzutauchen. Und das wollen wir jetzt zusammen mal machen. Wir wollen uns mal die Situation von Israel zu diesem Zeitpunkt anschauen und vor allem, wie Israel bis dorthin gekommen ist. Es gibt eine ziemlich genaue Zeitangabe. Direkt am Anfang geht der Text los mit: In demselben Jahr, im Anfang der Herrschaft Zedekias, des Königs von Juda, im 5. Monat des 4. Jahres. Wenn man jetzt nur diese eine Zeile hier liest, was wisst ihr denn dann schon über die Zeit, um die es hier geht? Was könnt ihr da schon sagen? In welcher groben Periode befinden wir uns? Die Könige, genau. Und um welches Königreich geht es hier? Juda. Genau. Königreich Juda ist eine bestimmte Periode in der Geschichte Israels, nämlich die Zeit der geteilten Reiche. So. Genau. Das heißt, ohne jetzt wirklich die genauen Personen zu kennen, wir wissen schon mal, wir sind in dieser Königszeit Israels, in der Zeit der geteilten Reiche. Und jetzt erinnern wir uns mal an die Geschichte Israels. Die begann mit einem Versprechen von Gott an Abraham, dass aus ihm ein großes Volk werden soll und das Volk soll dieses Land besitzen, in dem der Abraham nur als Nomade lebt. Auf Abraham folgte dann sein Sohn Isaak, auf Isaak folgte Jakob. Jakob wurde von Gott umbenannt, er hat einen neuen Namen bekommen, Israel. Dann kam diese Begebenheit mit Jakobs Söhnen. Der eine wird verkauft, landet in Ägypten, gelangt dort an eine ganz wichtige Position. Die Brüder kommen, um Getreide zu kaufen und im Endeffekt landet die gesamte Familie von Jakob, von Israel in Ägypten, weil es ihnen dort gut geht, weil sie dort die Hungersnot überstehen können. Und dort bleiben sie, auch nach dem Tod von Josef. Und sie werden über viele Generationen hinweg, wird aus dieser Familie ein großes Volk, das dann allerdings von den Ägyptern versklavt wird. Da kommt dann Mose im Auftrag von Gott und Gott führt mit Mose an der Spitze das Volk Israel aus Ägypten durchs Tote Meer, durchs Rote Meer in die Wüste. Dann in der Wüste schließt Gott einen Bund mit diesem Volk Israel und gibt ihnen die Gebote, nach denen sie leben sollen. Und das Volk Israel willigt freiwillig in diesen Bund ein. Also sie gehen diesen Bund mit Gott ein, wohl wissend, was auf sie zukommt und was in diesen Geboten steht. Anschließend soll das Volk jetzt eigentlich ins Land Kanaan einmarschieren. Aber sie bekommen Angst. Sie kriegen Berichte, dass dort sehr starke Männer leben, dass die Städte stark sind und sie kriegen Angst. Also im Endeffekt drehen sie dann nochmal viele Strafrunden durch die Wüste und sind ganze 40 Jahre in der Wüste, bis alle Menschen, die zum Auszug aus Ägypten erwachsen waren, gestorben sind. Und inzwischen nur noch eine Generation lebt, die quasi in der Wüste geboren und aufgewachsen ist. Dieses Volk, das in der Wüste groß geworden und 40 Jahre mit Gott in der Wüste unterwegs war, das zieht dann mit Josua, der ist der Nachfolger von Mose, an der Spitze, ziehen die dann in das Land Kanaan ein, durchqueren den Jordan und nehmen dieses Land Kanaan in Besitz. Und dann verpflichten sie sich dort nochmal auf diesen Bund mit Gott. Ja, sie sagen, jetzt sind wir dort angekommen, wo er es versprochen hat. Und Josua sagt, ihr könnt wählen. Ja, wollt ihr euch an Gott halten oder nicht? Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und das ganze Volk verpflichtet sich auf diesen Bund mit Gott. Jetzt, wo sie in diesem Land sind, das ihnen versprochen ist. Es folgt dann eine Zeit, in der es keinen richtigen Herrscher gibt. Das ist eine Zeit, in der Gott immer mal wieder Richter und Propheten beruft, die, ich sag mal, regional auf bestimmte Dinge reagieren. Zum Beispiel hier Gideon oder Simson oder auch dann der Prophet Samuel. Das ist diese Richterzeit. Und dann kommt die Zeit des Königreichs Israel, des einen geeinten Königreichs unter den drei Königen Saul, David und Salomo. Und nach Salomos Tod zerfällt dann das Reich in zwei Teile. 10 Stämme schließen sich Rehabeam an, Jerobeam und zwei schließen sich Rehabeam, dem Sohn Salomos, an. Und diese 10 Stämme bilden dann das Nordreich und die 2 Stämme, vor allem Juda, bilden das Südreich. Und im Nordreich herrschen fast durchgängig Könige, die nichts von Gott wissen wollen. Während es im Südreich immer mal wieder auch so einzelne Könige gibt, wo man sagt, das ist so ein Lichtblick. Da ist mal wieder ein König, der nach Gott fragt, dem es auch wichtig ist, dass das Volk Gott nachfolgt. Meistens sind es Nachfahren von David, die dort im Südreich als Könige auch Gott nachfolgen. Im Nordreich Israel geschieht dann schließlich etwas, das wird von den Assyrern erobert. Da entsteht ein großes Weltreich um Israel herum, die Assyrer, und die erobern das Nordreich. Und die haben eine interessante Politik, die nehmen die gesamte Bevölkerung, verschleppen die meisten, packen Leute aus anderen Ländern in dieses Land, sorgen also für eine komplette Vermischung der Bevölkerung, sorgen dafür, dass Priester in dieses Land kommen, vermischen auch die Religion. Und so entsteht aus diesem Nordreich ein völlig vermischtes Volk, das nicht mehr wirklich von der Abstammung und auch von der Religion her dem entspricht, was da eigentlich mal da war. Das Volk nennt man dann später die Samariter, die Hauptstadt Samaria. Im Südreich Juda wird diese Bedrohung durch die Assyrer erstmal noch abgewendet. Die bekommen nochmal ein bisschen Verlängerung. Das Südreich Juda übersteht noch ein paar Könige. Schließlich wird aber auch das Südreich Juda erobert. Dann allerdings nicht. Moment, ich bin ein bisschen gesprungen. Also, Südreich Juda wird erstmal noch nicht erobert. Im Südreich Juda gibt es Könige, die nach Gott fragen, zum Beispiel Hiskia und Josia. Und das Weltreich der Assyrer wird übernommen von einem neuen Weltreich. Die Babylonier kommen an die Macht. Babylon wächst um Israel herum. Und in dieser Zeit, wo Babylon erstarkt um Israel herum und beziehungsweise um Juda herum, um das Südreich Juda herum, da wird jetzt im Südreich Juda ein Prophet ausgewählt, um aktiv zu werden. Gott beruft Jeremia zur Zeit von Josia, als der noch König war. Es war eine sehr gute Zeit. Und 30 Jahre lang soll Jeremia prophezeien, dass dieses Reich Juda erobert werden wird. Und 30 Jahre lang wird er ignoriert, wird misshandelt, wird er ausgelacht. Und dann, etwa 600 Jahre vor Christus, da geschieht was, das ich jetzt euch einfach vorlese aus dem 2. Königen, Kapitel 24. 18 Jahre alt war Jojachin, als er König wurde über das Reich Juda. Und er regierte 3 Monate zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Nehushta, eine Tochter Elnathans aus Jerusalem. Und Jojachin tat, was dem Herrn missfiel, wie sein Vater getan hatte. Zu der Zeit zogen herauf die Kriegsleute Nebukadnezars, des Königs von Babel, also Babylon, gegen Jerusalem und belagerten die Stadt. Und Nebukadnezar, der König von Babel, kam zur Stadt, als seine Kriegsleute sie belagerten. Aber Jojachin, der König von Juda, ging hinaus zum König von Babel mit seiner Mutter und seinen Großen, mit seinen Obersten und Kämmerern. Also die haben sich ergeben. Und der König von Babel nahm ihn gefangen im 8. Jahr seiner Herrschaft. Und er nahm von dort weg alle Schätze im Hause des Herrn und im Hause des Königs und zerschlug alle goldenen Gefäße, die Salomo, der König von Israel, gemacht hatte im Tempel des Herrn. Wie denn der Herr geredet hatte, Klammer auf, auch durch Jeremia, Klammer zu. Und er führte weg das ganze Jerusalem, alle Obersten, alle Kriegsleute, 10.000 Gefangene und alle Zimmerleute und alle Schmiede und ließ nichts übrig als geringes Volk des Landes. Und er führte weg nach Babel Jojachin und die Mutter des Königs, die Frauen des Königs und seine Kämmerer. Dazu die Mächtigen im Lande führte er auch gefangen von Jerusalem nach Babel. Dazu alle Kriegsleute, 7.000 und die Zimmerleute und Schmiede, 1.000, Lauter starke Kriegsmänner, die brachte der König von Babel gefangen nach Babel. Und der König von Babel machte Matanja, Jojachins Oheim, zum König an seiner Stadt und wandelte seinen Namen um in Zedekia. So, jetzt kommen wir langsam da an, wo unser Text heute beginnt. Zedekia wird hier installiert als König, aber nicht als ein eigenständiger König über ein eigenständiges Land, sondern als ein König, der nur deswegen König ist, weil ein noch mächtigerer König ihn einsetzt. Um zu zeigen, wie mächtig er ist, benennt er ihn mal um und sagt, ja, du darfst zwar König sein, aber du kriegst einen Namen, den ich mir aussuche. Und natürlich müsst ihr mir auch Tribut zahlen. Also das Volk ist wieder in der Abhängigkeit. In dieser Zeit befinden wir uns jetzt. Die obersten Bevölkerungsschichten sind nach Babylon verschleppt worden. Die Adligen, die gebildeten Leute, die, die gut ausgebildet waren und wichtige Berufe hatten, die wurden alle weggeführt nach Babel. Es bleibt niemand mehr im Land, der wirklich einfach noch richtig gut ausgebildet ist. Da kann nicht so schnell wieder eine Struktur, ein stabiles System entstehen. Unter diesen Verschleppten war übrigens auch Daniel und seine Freunde, die bei dieser ersten Welle hier weggeschleppt wurden. Also Zedekia ist von Nebukadnezar jetzt als König über Juda eingesetzt worden und er ist natürlich zur Treue und zum Tribut an Babylon verpflichtet. Und jetzt nähern wir uns unserem heutigen Kapitel. Wir sind aber noch ein Kapitel davor, denn direkt jetzt zu Beginn der Herrschaft von Zedekia in Kapitel 27, da bekommt Jeremia von Gott einen besonderen Auftrag. Und den lese ich euch einfach vor. Ich habe es versucht zusammenzufassen, aber wenn die Zusammenfassung ungefähr genauso lang ist wie das, was man hier direkt liest, dann lese ich es lieber direkt vor. Im Anfang der Herrschaft Zedekias, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, geschah dies Wort vom Herrn zu Jeremia. So sprach der Herr zu mir, mache dir Stricke und Jochstangen und lege sie auf deinen Nacken. Und schicke sie zum König von Edom, zum König von Moab, zum König der Ammoniter, zum König von Tyrus und zum König von Sidon, durch die Boten, die zu Zedekia, dem König von Juda, nach Jerusalem gekommen sind. Und befiehl ihnen, dass sie ihren Herren sagen, so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, so sollt ihr euren Herren sagen, ich habe die Erde gemacht und die Menschen und Tiere, die auf Erden sind, durch meine große Kraft und meinen ausgereckten Arm, und gebe sie, wem ich will. Nun aber habe ich alle diese Länder in die Hand meines Knechts Nebukadnezar, des Königs von Babel, gegeben, und auch die Tiere auf dem Felde, dass sie ihm untertan sein sollen. Und es sollen alle Völker ihm dienen und seinem Sohn und seinem Sohnessohn, bis auch für sein Land die Zeit kommt, dass es vielen Völkern und großen Königen untertan sein muss. Das Volk aber und das Königreich, das Nebukadnezar, dem König von Babel, nicht untertan sein will und das seinen Nacken nicht unter das Joch des Königs von Babel beugt, dieses Volk will ich heimsuchen mit Schwert, Hunger und Pest, spricht der Herr, bis ich sie durch seine Hand umbringe. So hört doch nicht auf eure Propheten, Wahrsager, Traumdeuter, Zeichendeuter und Zauberer, die euch sagen, ihr werdet nicht untertan sein müssen dem König von Babel. Denn sie weissagen euch Lüge, auf dass sie euch aus eurem Land fortbringen und ich euch verstoße und ihr umkommt. Aber das Volk, das seinen Nacken unter das Joch des Königs von Babel beugt und ihm untertan ist, das will ich in seinem Lande lassen, dass es dasselbe bebaue und bewohne, spricht der Herr. Auch zu Zedekia, dem König von Juda, redete ich, also Jeremia, alle diese Worte und sprach, beugt euren Nacken unter das Joch des Königs von Babel und seid ihm und seinem Volk untertan, so sollt ihr am Leben bleiben. Warum wollt ihr sterben, du und dein Volk, durch Schwert, Hunger und Pest, wie der Herr geredet hat über das Volk, das dem König von Babel nicht untertan sein will? Darum hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch sagen, ihr werdet nicht untertan sein müssen dem König von Babel, denn sie weissagen euch Lüge. Und ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr, sondern sie weissagen Lüge in meinem Namen, auf dass ich euch verstoße und ihr umkommt samt den Propheten, die euch weissagen. Und zu den Priestern und zu diesem ganzen Volk redete ich und sprach, so spricht der Herr. Hört nicht auf die Worte eurer Propheten, die euch weissagen und sprechen, siehe, die Geräte aus dem Hause des Herrn werden nun bald von Babel wieder herkommen, denn sie weissagen euch Lüge. Hört nicht auf sie, sondern seid dem König von Babel untertan, so werdet ihr am Leben bleiben. Warum soll diese Stadt zur Trümmerstätte werden? Soweit. Also die Anweisungen Gottes an Zedekia und das Volk Juda, die sind klar, genauso wie an die Nachbarvölker. Sie sollen die Herrschaft Nebukadnezars und die seines Sohnes und Enkels anerkennen, weil Gott diese Herrschaft bestätigt hat. Und sie sollen nicht auf Propheten hören, die ihnen etwas anderes erzählen. Und genau jetzt kommt unser Kapitel. Und in diesem Kapitel kommt jetzt genau so ein Prophet, vor dem Jeremia im Auftrag Gottes gewarnt hat. Jetzt lesen wir die ersten Verse aus unserem Text, Jeremia 28. In demselben Jahr, im Anfang der Herrschaft Zedekias, des Königs von Juda, im fünften Monat des vierten Jahres, sprach Hanania, der Sohn Assurs, ein Prophet von Gibeon, zu mir, also zu Jeremia, im Hause des Herrn, in Gegenwart der Priester und des ganzen Volks. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels. Ich habe das Joch des Königs von Babel zerbrochen. Ehe zwei Jahre um sind, will ich alle Geräte des Hauses des Herrn, die Nebukadnezar, der König von Babel, von diesem Ort weggenommen und nach Babel geführt hat, wieder an diesen Ort bringen. Auch Jechonja, also den König, der davor auf dem Thron saß, den Sohn Joachims, den König von Juda, samt allen Weggeführten aus Juda, die nach Babel gekommen sind, will ich wieder an diesen Ort bringen, spricht der Herr. Denn ich will das Joch des Königs von Babel zerbrechen. Klingt gut, was er sagt, ne? Hanania sagt also, hey, Gott lässt euch ausrichten, es wird alles wieder gut. Er wird Nebukadnezar die Macht entreißen und alles, was hier weggeraubt wurde, die Menschen und die Dinge, die werden wieder zurückkommen. Also Hanania sagt, dieses Joch, von dem Jeremia spricht, ne, das symbolisch für diese Herrschaft Nebukadnezars auch über das Volk Juda steht, da sagt Hanania, das soll von Gott zerbrochen worden sein. Aber Gott hat doch durch Jeremia gesagt, dass er dieses Joch den Völkern auferlegt hat. Er hat dieses Volk, dieses Joch, er hat diese Herrschaft Nebukadnezars bestätigt und hat sogar bestätigt, dass die mehrere Generationen Bestand haben wird. Da passt doch was nicht. Und wie reagiert jetzt Jeremia darauf, dass ein anderer Prophet öffentlich auftritt, ihm widerspricht und auch in Anspruch nimmt, dass er die Worte Gottes weitergibt? Wir können es lesen, ab Vers 5. Da sprach der Prophet Jeremia zu dem Propheten Hanania in Gegenwart der Priester und des ganzen Volks, die im Haus des Herrn standen, und sagte, Amen, der Herr tue so, der Herr bestätige dein Wort, das du geweissagt hast, dass er die Geräte aus dem Hause des Herrn von Babel wiederbringe an diesen Ort und alle Weggeführten. Doch höre dies Wort, das ich vor deinen Ohren rede und vor den Ohren des ganzen Volks. Die Propheten, die vor mir und vor dir gewesen sind von alters her, die haben gegen viele Länder und große Königreiche geweissagt von Krieg, von Unheil und Pest. Wenn aber ein Prophet von Heil weissagt, ob ihn der Herr wahrhaftig gesandt hat, wird man daran erkennen, dass sein Wort erfüllt wird. Also der Jeremia sagt quasi, hey, klingt gut, das wäre doch wirklich toll, wenn das wirklich so kommt, ja? Aber das ist irgendwie überhaupt nicht das, was Gott in der Vergangenheit gesagt hat und auch nicht das, was er durch mich hat sagen lassen. Und eigentlich, wenn das, was du behauptest, wahr ist, dann können wir ja einfach warten, ob es wirklich so kommt. Dann sehen wir, ob es so ist. Wenn ich Jeremia da so zuhöre, dann meine ich da auch so einen gewissen Sarkasmus rauszuhören. Und es wäre eigentlich auch nicht verwunderlich, Jeremia wurde teilweise übel mitgespielt und er hat Gott oft sein Leid geklagt. Und nach 30 Jahren, in denen er Gottes Wort, Gottes Gericht weitergegeben hat und den er ausgelacht wurde, da kamen dann tatsächlich die Babylonier und haben letztlich bestätigt, was er 30 Jahre lang gesagt hat. Und jetzt hat sich die Situation geändert, aber Jeremia muss weiter bittere Nachrichten verteilen. Das Volk soll diese Knechtschaft akzeptieren. Für Beliebtheit sorgt es sicherlich nicht. Wenn Jeremia dem Volk mal so richtig tolle Nachrichten übermitteln könnte, da wäre er sicher froh. Aber er weiß, dass Gottes Botschaft eine andere ist. Und wie reagiert jetzt Hanania auf diese Antwort von Jeremia? Ab Vers 10. Da nahm der Prophet Hanania das Joch vom Nacken des Propheten Jeremia und zerbrach es. Und Hanania sprach in Gegenwart des ganzen Volks: So spricht der Herr, ebenso will ich zerbrechen das Joch Nebukadnezars, des Königs von Babel, ehe 2 Jahre um sind, und es vom Nacken aller Völker nehmen. Und der Prophet Jeremia ging seines Weges. Also Hanania versucht jetzt nochmal seinen Worten Taten folgen zu lassen. In der symbolischen Geste zerbricht er dieses Joch, mit dem der Jeremia die ganze Zeit rumgerannt ist. Und Jeremia lässt es geschehen. Jeremia antwortet auch nicht mehr, sondern geht dann einfach. Jeremia weiß, er ist im Recht, denn er spricht wirklich die Worte Gottes. Und Jeremia muss seit über 3 Jahrzehnten leiden, weil er Gottes Worte getreu weitergibt. Ich an Jeremias Stelle hätte bestimmt versucht, allen klarzumachen, dass dieser Typ ein falscher Prophet ist und dass ich der echte Prophet bin und dass das, was ich sage, wirklich Gottes Worte sind. Aber Jeremia, der lässt es dann einfach so geschehen und versucht gar nicht groß mit eigenen Worten irgendwas zu erreichen. Hat Jeremia resigniert? Es ist denkbar, aber ich glaube eher, dass ihm klar ist, dass in dieser Angelegenheit nicht er mit seinen eigenen Worten antworten soll. Und in der Tat, wenn wir weiterlesen, da meldet sich Gott direkt danach bei Jeremia und gibt ihm die Worte, die er weitergeben soll. Ab Vers 12. Aber das Herrn Wort geschah zu Jeremia, nachdem der Prophet Hanania das Joch auf dem Nacken des Propheten Jeremia zerbrochen hatte. Geh hin und sage Hanania, so spricht der Herr. Du hast hölzerne Jochstangen zerbrochen, so hast du nun eiserne Jochstangen an ihre Stelle gesetzt. Denn so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels. Ein eisernes Joch habe ich allen diesen Völkern auf den Nacken gelegt, dass sie untertan sein sollen, Nebukadnezar, dem König von Babel, und ihm dienen, und auch die wilden Tiere habe ich ihm gegeben. Also Gott lässt durch Jeremia nochmal bestätigen, was er schon gesagt hat, und er lässt ankündigen, dass statt diesen hölzernen Jochs nun ein eisernes Joch kommen wird, als Reaktion darauf, dass dieses hölzerne Joch nicht akzeptiert wird. Gott benutzt hier diese symbolische Geste vom Hanania, um zu zeigen, was passieren wird, um das im Voraus schon mal zu erklären. Und in der Tat passiert wenige Jahre später etwas, was ich euch jetzt vorlese. 2. Könige 24 und 25, es ist aber auch nochmal in Jeremia, in einem späteren Kapitel, fast 1:1 so abgedruckt. Und Zedekia wurde abtrünnig vom König von Babel. Im 9. Jahr seiner Herrschaft, am 10. Tag des 10. Monats, zog heran Nebukadnezar, der König von Babel, mit seiner ganzen Macht gegen Jerusalem, und sie belagerten die Stadt und bauten Bollwerke um sie her. So wurde die Stadt belagert bis ins 11. Jahr des Königs Zedekia. Also der Zedekia bricht den Bund oder die Verpflichtung gegenüber dem Nebukadnezar, sucht sich wohl andere Verbündete, und Nebukadnezar rückt an und belagert die Stadt. 2 Jahre lang. Aber am 9. Tage des 4. Monats wurde der Hunger stark in der Stadt und das Volk des Landes hatte nichts mehr zu essen. Und da brach man in die Stadt ein. Und alle Kriegsmänner flohen bei Nacht durch das Tor zwischen den 2 Mauern auf dem Wege, der zu dem Garten des Königs geht. Aber die Chaldäer, also die Babylonier, lagen um die Stadt und der König floh zum Jordantal hin. Aber das Heer der Chaldäer jagte dem König nach und sie holten ihn ein im Jordantal von Jericho und alle Kriegsleute, die bei ihm waren, zerstreuten sich von ihm. Sie aber nahmen den König gefangen und führten ihn hinauf zum König von Babel nach Ribla und sie sprachen das Urteil über ihn und sie schlachteten die Söhne Zedekias ab vor seinen Augen und blendeten Zedekia die Augen und legten ihn in Ketten und führten ihn nach Babel. Am 7. Tage des 5. Monats, das ist das 19. Jahr Nebukadnezars, des Königs von Babel, kam Nebusaradan, der Oberste der Leibwache der Knechte des Königs von Babel, nach Jerusalem und verbrannte das Haus des Herrn und das Haus des Königs und alle Häuser in Jerusalem. Alle großen Häuser verbrannte er mit Feuer. Und die ganze Heeresmacht der Chaldäer, die bei dem Obersten der Leibwache war, riss die Mauern Jerusalems nieder. Das Volk aber, das übrig war in der Stadt und die zum König von Babel abgefallen waren und was übrig war von den Werkleuten, führte Nebusaradan, der Oberste der Leibwache, weg. Aber von den Geringen im Lande ließ der Oberste der Leibwache Weingärtner und Ackerleute zurück. Der König, der den Auftrag hatte, dieses hölzerne Joch, diese Herrschaft von Nebukadnezar anzuerkennen, der hat dieses Joch stattdessen zerbrochen. Er dachte, er kann es zerbrechen. Zedekia ist von Nebukadnezar abtrünnig geworden. Und jetzt kommt Nebukadnezar erneut und diesmal sind die Konsequenzen viel dramatischer. Aus dem hölzernen Joch ist nun ein eisernes Joch geworden. Schwerer, härter, quälender. Und Jeremia hat aber auch noch eine Botschaft an den falschen Propheten Hanania selbst. Jetzt sind wir in den letzten Versen vom Kapitel 28. Und der Prophet Jeremia sprach zum Propheten Hanania: Höre doch, Hanania, der Herr hat dich nicht gesandt, aber du machst, dass dieses Volk sich auf Lügen verlässt. Darum, so spricht der Herr: Siehe, ich will dich vom Erdboden nehmen, dies Jahr sollst du sterben, denn du hast sie mit deiner Rede vom Herrn abgewendet. Ich fand es spannend, als ich das gelesen habe, denn das, was er hier sagt, ist ja jetzt gar nicht das, was davor berichtet wird, was Gott dem Jeremia sagt. Und das, was hier berichtet wird, was Jeremia sagt, da kann man sich, finde ich, ein klein bisschen in die Situation der Zuhörer damals reinversetzen. Die hören die Worte, die Jeremia dem Hanania sagt und fragen sich vielleicht, sind das die Worte, die Gott ihm gegeben hat oder spricht jetzt hier der Jeremia, der einen Tag davor von dem beleidigt wurde? Wie lässt sich erkennen, ob man es wirklich mit Gottes Wort zu tun hat oder nur mit Menschenworten? Genau, war auch die Antwort vom Jeremia. Ja? Man erkennt es daran, dass dieses Wort wahr wird. Dann weiß man, dass es Gottes Wort war und ist. Und der letzte Vers heißt: Und der Prophet Hanania starb im selben Jahr im 7. Monat. Also, war es Gottes Wort oder war es Jeremias Wort? Eigentlich ist das ein ziemlich trauriges Kapitel. Aber trotzdem ist es ein sehr wichtiges Kapitel, weil es den Grundstein legt für die Kapitel, die danach folgen. Das Buch Jeremia ist nicht chronologisch sortiert. Das ist eine Sammlung von allen möglichen Berichten über Jeremia, von Dingen, die er gesagt hat, die ihm passiert sind. Das wird auch im Buch Jeremia selber aufgegriffen. Da wurde ein Schreiber engagiert, der Baruch, der dieses Buch zusammengestellt hat. Und das Buch ist nicht streng chronologisch sortiert. Es ist eine Sammlung, die nach einer bestimmten Art und Weise angeordnet ist. Und interessant ist, dass das jetzt quasi das letzte traurige, ernste Kapitel ist und danach jetzt Kapitel folgen, die ganz anders klingen. Also die Kapitel, die danach kommen, sind teilweise zeitlich etwas früher passiert und trotzdem wurden sie hier bewusst hinter dieses Kapitel einsortiert, weil dieses Kapitel quasi den Grundstein bildet, warum man das andere glauben kann. Denn lesen wir uns mal wenn man sich mal durchliest, was ab Kapitel 29 kommt, dann versteht man diese Sortierung etwas besser. Da gibt Jeremia nämlich ebenfalls Gottes Wort weiter, vor allem an die Weggeführten in Babel. Und ich lese euch jetzt mal aus dem Kapitel 29, also dem, was direkt danach kommt, etwas, das der Jeremia den Weggeführten in Babel geschrieben hat. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Wohlgemerkt, Gott sagt, ich habe sie wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn's ihr wohl geht, so geht's euch auch wohl. Denn so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels: Lasst euch durch die Propheten, die bei euch sind, und durch die Wahrsager nicht betrügen und hört nicht auf die Träume, die sie träumen, denn sie weissagen euch Lüge in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Denn so spricht der Herr: Wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr, und will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen. Ich glaube, das sind viele bekannte Verse dabei. Dieses Kapitel ist bewusst direkt hinter unser heutiges Kapitel gestellt. Denn die Menschen, die diesen Brief in Babylon bekommen haben, die den weitergegeben haben als Gottes Wort durch Jeremia, die haben sich sicherlich gefragt, ob man diesen Worten glauben kann. Sollen wir das wirklich so machen? Sollen wir wirklich hier akzeptieren, dass wir jetzt hier sind? Hier Wurzeln schlagen? 70 Jahre? Wir werden Jerusalem nie wiedersehen, aber irgendwann werden unsere Nachkommen das wiedersehen. Sind das wirklich Gottes Worte? Und unser heutiges Kapitel hat gezeigt, woran man eine vertrauenswürdige Quelle von Gottes Worten erkennen kann. Da gab es einen, der hat schöne Dinge gesagt. Das war keine vertrauenswürdige Quelle, die kam nicht so. Und da hat es einen gegeben, der hat nicht so schöne Dinge gesagt. Und die sind genauso eingetroffen. Wenn der jetzt aber von Hoffnung spricht, dann ist da wohl auch was dran. Denn dass Jeremia ein echter Prophet ist, der wirklich Gottes Wort weitergibt, das wurde uns jetzt klar vor Augen geführt. Und daher waren diese Worte jetzt ab Kapitel 29 dann wohl auch ein echter Trost für die Menschen und etwas, woran sie sich festhalten konnten. Es hat ihnen nämlich gezeigt, dass Gott trotz allem noch einen Plan mit ihnen hat und dass die Geschichte mit diesem Volk noch weitergeschrieben wird. Also für die Leute war das, was da alles passiert ist, auch rund um Jeremia, war das enorm wichtig. Auch als Beweis, dass wenn Gott etwas Positives über die Zukunft sagt, auch das stimmt, weil auch das Negative schon eingetroffen ist und man sich deswegen darauf verlassen kann. Also für die Leute damals war das wichtig. Und für uns heute, glaube ich, ist es auch wichtig. Denn viele Prophezeiungen in der Bibel betreffen Zeiten, die auch für uns noch in der Zukunft liegen. Und wenn wir glauben, dass die Bibel das verlässliche Wort Gottes ist, dann können wir uns auch auf das verlassen, was Gott in der Bibel über unsere Zukunft sagt. Dass nämlich, egal was für schreckliche Dinge da auch noch kommen werden, und da werden noch schreckliche Dinge kommen, das sagt die Bibel ganz klar. Aber sie macht auch klar, dass Gott einen Plan für die gesamte Schöpfung und für jeden Einzelnen hat und dass er mit diesem Plan an sein Ziel kommt. Das war jetzt quasi die Bedeutung von diesem Kapitel für die Geschichte Israels und für uns als Bibelleser. Eine Frage möchte ich aber noch kurz beleuchten. Wir wissen, die Bibel ist voller Ermahnungen und Ermutigungen und wir wissen, dass wir uns auf die Bibel verlassen können. Aber wie gehe ich jetzt mit Aussagen von Menschen um, bei denen ich mir nicht ganz sicher bin, ob sie Gottes Worte sind und ob sie mir dadurch wirklich gelten? Oder ob es vielleicht Menschenworte sind und völlig falsch sein können? Also wenn ich ein Mensch damals war und da trat so ein Prophet auf, dann konnte ich mir überlegen, ist da was dran oder ist da nichts dran? Sind es wirklich Gottes Worte oder sind es nicht? Und wir haben hier gehört, da gab es auch viele falsche Propheten. Wie gehen wir damit um, dass Gottes Wort durch irgendeinen Menschen zu uns kommt und wir uns nicht ganz sicher sind, ist das Gottes Wort oder ist das Menschenwort? Zum Beispiel, wenn Aussagen in der Predigt kommen oder wenn mir ein Mitchrist etwas Persönliches sagt. Es wird bei uns im Kontext nicht so großartig gelebt, aber es gibt Gemeinden, da wird das prophetische Wort geschätzt und wird auch weitergegeben. Wie geht man damit um? Wenn jetzt einer kommt und sagt, du, ich habe ein Wort für dich, du sollst das und das tun. Woran erkenne ich, dass Gott zu mir durch diesen Menschen sprechen möchte? Was würdet ihr sagen?
Abwarten.
Ja? Okay, also durch Frieden, den du darüber bekommst. Allerdings, manchmal hat Gott Leute auch aufgewühlt und sie dadurch dazu gebracht, da was zu tun. Also ich sag mal, Ruhe ist nicht zwingend ein Signal, dass alles gut ist. Das Erste, was man immer prüfen sollte, ist das, was hier gesagt wird, grundsätzlich mal in Übereinstimmung mit Gottes Wort in der Bibel. Denn Gott widerspricht sich nicht selbst. Er wird mir nicht durch irgendwen sagen, du sollst den da ermorden, wenn in der Bibel steht, du sollst nicht morden. Ja? Also deswegen, wenn ich etwas höre, ist der erste Messer, der Gradmesser mal, ist es in Übereinstimmung mit der Bibel. Wenn es dazu im Widerspruch steht, dann ist ganz klar, das kann nicht von Gott sein. Aber wenn das jetzt etwas ist, wo ich sage, das finde ich so in der Bibel nicht. Ne? Da kommt einer auf mich zu und sagt, du sollst diesen Beruf ergreifen oder du sollst nach Afrika gehen. Da kann ich in der Bibel viel lesen. Da steht nicht, ob ich nach Afrika gehen soll. Da kann ich mir aber anschauen, ob im Leben dieses Menschen das Wirken Gottes erkennbar ist. Erkenne ich im Leben dieses Menschen die Früchte des Heiligen Geistes? Ist da Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit? Wenn ich das sehe, diese Früchte des Geistes, weiß ich, in diesem Menschen ist Gott zumindest mal am Wirken. Und dann, wie du gesagt hast, abwarten. Letztlich muss ich auch überlegen, hat mir Gott durch diesen Menschen vielleicht schon mal etwas gesagt und das ist eingetroffen? Wir merken in der Bibel, wenn man genau guckt, es wird eigentlich nirgendwo verlangt, dass irgendwo einer kommt, den man überhaupt nicht kennt und den muss man jetzt blind befolgen. Es ist immer entweder in Übereinstimmung mit dem, was schon davor gesagt wurde oder den Geboten, die gegeben wurden, oder aber es ist einer, der schon lange Zeit auftritt und dessen Wort schon bestätigt wurde. Paulus schreibt mal an die Thessalonicher, Thessalonicher 5, Vers 20 und 21, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet. Dieses prüft aber alles und das Gute behaltet, das haben wir, glaube ich, ganz gut im Ohr, bezieht sich in erster Linie auf prophetische Rede. Und was sollen wir mit dieser prophetischen Rede machen? Also wenn jemand sagt, das ist Gottes Wort und das gilt dir, was sollen wir damit machen? Das Erste ist, wir sollen es nicht verachten, wir sollen es ernst nehmen, dass mir das jemand sagt. Und das Zweite ist, wir sollen es prüfen. Wir sollen es nicht blind befolgen, wir sollen es prüfen. Und dann, wenn wir es geprüft haben und als etwas Gutes, also als Gottes Wort erkennen, Gut nicht im Sinne von, es gefällt mir, sondern gut im Sinne von, es entspricht wirklich Gottes Willen. Wenn wir das gemerkt haben, dann sollen wir es auch behalten. Und mit behalten ist jetzt nicht aufschreiben und abheften gemeint, sondern danach handeln. Das soll dann in meinem Leben auch sichtbar werden. Denn wenn Gott sein Wort uns gibt, dann möchte er damit auch immer was bewirken und er möchte immer was Gutes bewirken. Egal, ob das eine Ermahnung oder eine Ermutigung ist, er möchte damit was Gutes bewirken. Er hat den Jeremia ja nicht zu dem Volk geschickt, dass die deprimiert werden, was da alles auf sie zukommt. Er hat sie dorthin geschickt, damit sie die Chance haben, um umzukehren, um sich Gott zuzuwenden. Und gleichzeitig hat er ihnen alles an die Hand gegeben, sodass sie auch im Nachhinein merken, das kommt wirklich von Gott und wir können uns an diesem Wort festhalten. Und deswegen lese ich jetzt zum Schluss noch einmal einen Vers aus Jeremia 29, also aus dem Kapitel danach. Jeremia 29, Vers 11. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Amen. Ich bete noch mit uns. Vater, ich danke dir, dass du uns in der Bibel auch zeigst, dass es Situationen gibt, in denen nicht von vornherein klar ist, wer spricht hier deine Worte. Und ich danke dir, dass du von uns nicht verlangst, dass wir blind irgendwas tun, was aus völlig heiterem Himmel kommt. Ich danke dir, dass du uns mit der Bibel so ein ausführliches Wort gegeben hast, das uns so viel an Richtschnur, an Geradlinigkeit gibt, an dem wir so vieles prüfen können. Und ich danke dir auch, dass wenn ja, du durch Menschen zu uns sprichst, du auch von uns nicht erwartest, dass wir das blind befolgen, aber dass wir es ernst nehmen und es prüfen. Und wenn wir merken, es kommt von dir, dass wir es dann umsetzen. Da möchte ich dich bitten, dass wir wirklich offene Ohren haben, um wahrzunehmen, wann du zu uns sprichst und dass wir dann, wenn wir es hören und es geprüft haben, es auch wirklich tun. Ich danke dir, dass du durch den Jeremia gesprochen hast, dass wir die Bibel haben und dass du auch heute zu uns sprichst. Durch Pastoren, durch Prediger, aber auch durch unsere Mitchristen und Freunde. Amen.